Im Kern aller Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Damit endet jedoch die Verwendbarkeit der schönen Metapher des Kristalls. Zu sehr verleitet sie zu der Idee eines mathematisch zu berechnenden Systems, das Gedanken hervorbringt. Aber Systeme bringen keine Gedanken hervor. Gedanken resultieren aus der Erfahrung menschlicher Individuen. Sie sind Konzepte über das Wesen der Welt und des menschlichen Seins. Wie es sei, wie es sein sollte, wie man übereinkommt, dass es wäre und wie man glaubt, dass es in Wirklichkeit sei. Sie sagen mir, wer ich bin, wo ich stehe, was erstrebenswert ist und welche Wege mir offen stehen, was ich tun muss und was ich tun darf. Sie formen die Gestalt dessen, was Glück ist und dessen, was Leid bedeutet. So entwerfen sie die Modelle der Wünsche und die Modelle der Handlungen. Sie erschaffen das menschliche Leben und Erleben. Und dieses Erleben bekräftigt oder verändert die Gedanken. Sie teilen die Einheit der Dinge und stellen das eine über das andere. Mann und Frau, Natur und Mensch, Licht und Schatten und den Mann über die Frau, den Menschen über die Natur und das Licht über den Schatten. Statt der Ehre vor der Vielfalt verlangen sie das Gesetz des Entweder-Oder. Entweder gut oder schlecht. Und was gut ist, bestimmen sie. Und was schlecht ist, darf nicht sein. Das eine oder das andere. Und nicht erkennen, dass alles eins ist. Seiten eines Ganzen, einer vollendeten Harmonie. Sie trennen Körper und Geist und vertreiben den Geist. Sie trennen Ehrfurcht und Liebe, vergessen die Liebe, streichen die Ehre und was bleibt, ist die Furcht. Sie trennen die Magien, das Gefühl und die Gesetze, verwerfen das Gefühl und huldigen den Gesetzen, erheben sich über die Natur, wo sie doch Teil von ihr sind, und ihre Macht wird dunkel werden, da sie ihre Ganzheit verloren hat und die Ehrfurcht und die Liebe. Sie abstrahieren die Dinge zu dem, was sie das Wesentliche nennen, und rauben ihnen damit das Leben. Und die Menschen sollen den Bildern gleichen, die man ihnen vorhält, nicht mehr sich selbst, Herrschende oder Beherrschte. Der Mensch soll seinen Sinn in seiner Funktion begreifen, wie alle Dinge nur noch nach ihrer Funktion gemessen werden und nicht mehr nach ihrem Sein. Wo der Mensch doch erst lebt im Erkennen seines So-Seins, seines eigenen Andersseins und Gleichseins, dem Gleichsein tief drinnen. Am liebsten schnitten sie ihnen noch die passenden Gesichter und die passenden Leiber zurecht. Entsteht denn nicht die Musik der Welt, wenn die Menschen zueinander kommen in ihrer Vielfalt? Zerreißen. Die Menschen auseinanderreißen. Sie sollen nur noch ganz Frau oder ganz Mann sein. Und damit machen sie halb. Denn jeder Mensch ist eine Ganzheit in sich. Ein Universum an Männlichkeit und Weiblichkeit, an Schmerz und Freude und Liebe und Hass, hell und dunkel und allem, wie alles. Diese Zerrissenheit. Und die Löcher der Zerrissenheit in ihnen suchen sie zu flicken, mit Macht, mit Geld, mit Völlerei. Und so verderben sie, was gut war, in ihrer Achtlosigkeit, ihrer Verachtung, ihrer Selbstverachtung. Denn wie kann sich jemand achten, der nur die Hälfte seiner selbst anerkennt? In ihrer Gier, in ihrer Verlogenheit verderben sie den Glanz des Goldes, das Glitzern der Juwelen, den Reichtum der Felder. Fleisch und Brot statt gesegnete Nahrung Füllsel für ihr Unerfülltsein. Die Lust der Liebe wird zum hohlen Rausch durch Verachtung vergiftet. Die Freude, die Schönheit, die Liebe haben sie als Verwerflichkeit gegeißelt und in den Kerker ihrer Frömmigkeit gesperrt. Und so werden sie dort, erst dort, zu wirklichen Dämonen. Was ist das für ein Gott, der die Vereinigung von Mann und Frau verdammt? Das, woraus das Leben entspringt, mit unseren Leibern im Leib der Natur, das, was ein Teil der Glut ist, die unser Leben trägt. Ein Gott der Liebe, sagen sie. Und dann soll sein Sohn nicht einmal der Liebe zwischen Mann und Frau entsprungen sein? Einem jungfräulichen Schoß. Was für eine Narretei. Eine Frau dafür zu ehren, dass sie niemals mit ihrem Körper lieben konnte? Ehrt man so die Frauen? Das Grundbedürfnis aller Menschen ist zu lieben und geliebt zu sein. Evolution bedeutet nicht, dass sich das Beste durchsetzt. Es setzt sich das durch, was die bestehenden Verhältnisse am besten zu seinem Vorteil nutzen kann. Und es heißt nicht, dass das so bleibt. Die Bedingungen ändern sich. Sie ändern sich, weil alles im Fluss ist, und sie ändern sich im Wechselspiel derer, die sie nutzen. Stellen wir uns eine ideale Gesellschaft vor. Jedes Individuum kann sich frei und in Gemeinschaft entfalten. Es gibt geradezu perfekte Möglichkeiten, Konflikte zu lösen. Es gibt genug für alle und alle haben Zugang zu den begehrten Gütern. Alle Kinder sind geborgen und alle Menschen finden Liebespartner. Stellen wir uns einfach mal vor, dass es das gäbe. Und dann? Stellen wir uns daneben eine andere Gesellschaft vor, eine voller Frustration und Aggression und Unterdrückung, voller verzweifelter Bedürftigkeit und Wut, die als gierige Aggression nach außen kanalisiert wird. Stellen wir uns vor, diese gierige, aggressive, kontrollsüchtige, hierarchische Gesellschaft trifft auf Erstere. Was wird wohl geschehen? Die Gesellschaft, in der wir leben, ist nicht die unserer Natur angemessene. Hierarchie bedeutet immer, oder besser, Hierarchie in der Bedeutung, wie wir sie kennen, heißt immer, dass einer die Verfügungsgewalt über den unter ihm Stehenden hat. Das muss nicht eine absolute Verfügungsgewalt sein, wie es im Bild des absoluten Gottes als Ideal herbeifantasiert wird. Es reicht eine teilweise Verfügungsgewalt, um die Autonomie des Beherrschten einzuschränken. Es steht ihm nur ein Teil Eigenmächtigkeit zur Verfügung. Einen Teil muss er abgeben an den Oberen. Aber quasi auf der verdeckten Kehrseite gibt dieser auch etwas ab. Er lässt sich von den unter ihm Stehenden etwas erledigen. Er delegiert seine Bedürfnisse, die sich in seinen Vorstellungen ausdrücken, an sie. Er wird von ihnen abhängig, wie sie von ihm. Es entsteht eine Verstrickung, in der beide einen Teil ihrer Eigenständigkeit verlieren. Wenn diese Hierarchie als natürliche und beständige verfestigt wird, verfestigt sich auch dieser Zustand. Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Personen und eine Verstrickung. Jedes wird von einem Teil seiner selbst abgeschnitten. Je fester umrissen die Rollen werden, desto eingeschränkter werden die Ausdrucksmöglichkeiten des Individuums, desto vorgefertigter seine Entscheidungen, bis sie keine wirklichen Entscheidungen mehr sind. Damit muss das menschliche Wesen in eine Form hineinerzogen werden. Alles, was nicht passt, muss entfernt werden. Das menschliche Wesen ist nicht passend, es muss passend gemacht werden. Das ist der Kern unserer Religion, ihre Ursünde. Wenn ich selbst, so wie ich bin, nicht gut genug bin, so kann ich nicht auf mich, auf meine Regungen vertrauen. Ich muss nach außen, am besten nach oben, zu den Oberen schauen, auf das hören, was sie mir sagen. Ich werde meiner selbst entfremdet und damit machtlos. Das Entfremdete ist aber nicht tot. Es ist immer noch da. Meine entmachtete Eigenmächtigkeit führt im Schatten weiter ihr Eigenleben und muss bekämpft werden, weil sie ja die natürliche, von Gott befohlene Ordnung stört, nicht wahr? So werde ich meiner selbst entzweit, wie in dieser Kultur alles entzweit ist, Mann und Frau, Kultur und Natur, Tag und Nacht, Leben und Tod, Geist und Materie, heilig und profan, aber nicht als notwendige Pole eines Ganzen, das in allem und jedem zu entdecken und zu erfahren ist, als eine Grundbedingung des Seins, sondern als ewige Widersacher, von denen immer eines das andere unterwerfen muss. So sät unsere Kultur den Zweifel und erntet ihn als den entzweienden Diabolo. Sie erzeugt das, was sie dann bekämpfen kann, das, was sie unentbehrlich macht. Denn da ist ja dieser Teufel, Diabolo. Ich bin umgeben von Bildern der Unzulänglichkeit, von der Angst vor der Unzulänglichkeit und ihrer Kompensation. Der Mensch als Mängelwesen. Ich finde dieses Bild sowohl in wissenschaftlichen Theorien als auch und nicht zuletzt in der Religion. So wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Du musst anders werden. Und genau das schneidet uns ab von unserem eigenen Wollen und Fühlen und Wissen. Und damit werden wir manipulierbar. Wir leben in einer Welt, in der es ganz selbstverständlich darum geht, wer die Kontrolle über wen hat. Die Eingriffe in die Integrität des Einzelnen sind so selbstverständlich, dass sie uns gar nicht mehr auffallen. Schließlich ist der Mensch ja schlecht und braucht deshalb Werte. Tja, die Frage ist nur, wer dann für die Werte sorgt. Laut dem Anthropologen Emil Durkheim ist Religion die vergöttlichte Gesellschaft. Aber ich denke, man hätte Durkheim noch auf etwas aufmerksam machen sollen. Religion ist die vergöttlichte Gesellschaft aus der Sicht derer, die die Definitionsmacht dieser Religion innehaben. Auch wenn diese Macht nicht ganz so absolut ist, wie diese Definitionsmacher es gerne sähen. Das alttestamentarische Bild eines allmächtigen männlichen Gottes, der die Welt erschafft, der mutterlose Herr ohne weibliches Pendant, der seinem Geschöpf eine Gespielin aus seiner Rippe schnitzt und ihm die Welt zum Spielzeug gibt, dieser liebstelose Einzige, der seine Kinder ertränkt und verbrennt, wenn sie ihm nicht gehorchen, diese unendliche Liebe, die sich niemals verliebt, die die Gerechten mit einem ewigen Hochzeitsbankett belohnt und alle anderen in die ewige Verdammnis verbannt, ist das perfekte Bild des patriarchalen Egos im Himmel. Ein soziopathisches Mängelwesen ohne Liebe, ohne Sinnlichkeit, ohne Mitgefühl. Ein einsamer Herrscher, der mit seinen Untertanen spielt, wie ein Kind mit seinen Zinnsoldaten, und in finstersten Zorn gerät, wenn eines der Geschöpfe sich nicht seinem Willen fügt. Es ist kein Zufall, dass sich dieses Bild behauptet hat, trotz all der überlieferten Aussagen dessen, auf den unsere Religion sich zu berufen vorgibt. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip des Mangels und der Vergewaltigung gründet. Dass sie auch etwas anderes hervorbringt als Krieg und Verzweiflung, liegt daran, dass der Pol der Fürsorge, der Zusammenarbeit und der Achtung niemals ganz verloren gehen kann, wenn eine Gesellschaft überleben will. Depression wie die, die den Fußballer Robert Enke umgebracht hat, ist keine Krankheit, die halt mal so auftritt, von irgendwoher wie der Schweinevirus. Sie ist eine Folge unserer Gesellschaftsstruktur. Sie betrifft uns alle und nur dann, wenn der eine oder die andere von uns davon besonders stark betroffen ist, dann wird sie bemerkt. Aber sie ist nur ein Symptom einer Welt, die auf ein Ungleichgewicht aufgebaut ist. Die Proklamation der Überlegenheit des Mannes über die Frau und die so begründete Verfügbarmachung des Körpers der Frau hat die Vergewaltigung etabliert und Macht, Missbrauch, Misstrauen und Manipulation in die ursprünglichen, die grundlegenden menschlichen Beziehungen hineingetragen. Das Herauslösen der Mütter aus ihrer mütterlichen Sippe hat die Erfahrung der Fremdheit, des Ausgeliefertseins in der Welt reproduziert. Die Wettbewerbsgesellschaft, die die Versorgungsgesellschaft abgelöst hat, hat den Mangel auch in Zeiten des Überflusses institutionalisiert. Die selbstverständliche Verfügung des Stärkeren über den Schwächeren hat die Integrität der menschlichen Persönlichkeit als solches untergraben. In der Religion wurde das Bild des Mängelwesens, das sich unterwerfen muss, über eine von außerhalb diktierte Ordnung legitimiert. Mit der Verurteilung und notgedrungenen Abwehr und Abwertung der weiblich konnotierten Fähigkeiten und der Körperlichkeit werden Menschen von Beginn an sich selbst entfremdet und mit einem Gefühl der eigenen Schlechtigkeit geimpft, die es durch immer neue Vorbilder zu überwinden gilt. Die daraus resultierenden Süchte, Ohnmachtsgefühle, Wut und Hass dienen als Belege für die Notwendigkeit der fortgeführten geistigen und materiellen Gewalt und sind die Grundlage für Manipulation durch Angst und Verführung. Ich habe gesagt, im Kern der Kulturen stehen Gedanken. Aber was sie bewegt, sind Emotionen, Gefühle. Es sind die Gefühle, die uns unter diesen Bedingungen eingeprägt werden. Gefühle, die so tief angelegt sind, dass sie zu oft im Unbewussten bleiben. Sie liegen so tief, weil sie uns ganz früh eingeprägt werden, zu Beginn unseres Lebens, wenn wir noch ganz hilflos sind und unsere tastende Sinne zu ergründen versuchen, wie diese Welt sei und wie wir sein sollen, um in ihr zu überleben. Ein solches System ändert man nicht durch Gewalt. Die Revolution geschieht durch eine Evolution im Innern. Innern der Person. Aber im Zusammenspiel mit der Erschaffung neuer Strukturen.